Es liegt daran, dass ihr am Eingang ein Handout bekommen habt, ein Predigtskript. Deswegen werdet ihr euch ein bisschen mehr merken können. Das ist euer Glück. Euer Pech ist, dass ich nicht nur Pastor bin, sondern auch Lehrer. Und ich deswegen da nicht alles draufgeschrieben habe, sondern ich weiß, wenn ihr selber was aufschreibt, dann merkt ihr euch noch mehr. Das ist wiederum euer Glück dabei. Also ihr merkt euch doppelt so viel sozusagen. Ihr seht, Glück ist Ansichtssache. So ein klassisches Glückssymbol, was landläufig so gilt, ist ja dieses vierblättrige Kleeblatt. Wir sagen, oh, wenn man, das ist ein Glücksfall, wenn man das findet, weil das so selten ist. Weiß nicht, wie ihr das empfinden würdet, wenn euer Garten voller vierblättriger Kleeblätter wäre und ihr gleichzeitig das aufs nächste Atomkraftwerk schaut, ob ihr das dann immer noch als Glücksfall empfinden würdet. Glück oder Unglück hängt ein bisschen vom größeren Kontext ab. Was ist Glück? Gerade in diesem Video von Silbermond, da kamen zum Teil Antworten, die man erwarten würde. Glück ist ein Sechser im Lotto. Aber es kamen auch Antworten, die so ein bisschen tiefer gehen. Der Barkeeper, wenn meine Tochter noch leben würde. Oder der andere Mann, wenn ich meine Rechnung bezahlen kann, dann bin ich glücklich. Ich finde dieses Thema Glück, das ist wirklich spannend. Ich habe mich die letzten 2 Wochen intensiver damit beschäftigt und es gibt inzwischen Wissenschaftszweige, die sich mit Glück beschäftigen, die sogenannte Glücksforschung. Und die Glücksforscher, die sagen ganz klar, was dich und mich glücklich macht, das ist für jeden Mensch individuell unterschiedlich. Aber es gibt bestimmte Parameter, es gibt bestimmte Faktoren, die weltweit gültig sind und die es begünstigen, dass ein Mensch glücklich wird. Und um diese Sachen wird es heute gehen. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum behandelt ihr sowas in einem Gottesdienst? Zuerst, als Heidelberger müssen wir uns damit beschäftigen. In Heidelberg ist die erste Schule Deutschlands, wo das Fach Glück unterrichtet wird. Da lernt man in der Schule das Thema Glück. Ich weiß nicht, ob man auch zum Glück, also wegen Glück sitzen bleiben kann. Aber es gibt auf jeden Fall eine Schule, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, gibt es einen Spiegelartikel, wo das Fach Glück unterrichtet wird. So, okay, aber warum im Gottesdienst? Gibt es nicht wichtigere Themen als das? Klar, gibt es wichtigere Themen. Aber es ist so, dass wir alle zutiefst in uns drin dieses Bedürfnis haben, glücklich zu sein. Und wir alle, ob wir uns das eingestehen oder nicht, wir tun fast alles, was wir tun, aus dieser Motivation raus. Weil wir glücklich sein wollen, weil wir uns glücklich fühlen wollen. Und da hängt auch unser Glaube mit dran. Als Protestanten haben wir vielleicht da so ein bisschen eine religiöse Distanz zu diesem Thema Glaube und Glück und dass das irgendwie zusammenhängt. Denkt man eher so, ja, Glaube muss was kosten, aber der soll nicht glücklich machen. Nachher erkennt man die Christen noch an ihrer Fröhlichkeit, wäre ja furchtbar. Die Bibel sagt was anderes. Wenn man mal schaut, der alttestamentliche Prediger, der sagt in Kapitel 3, Vers 12, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Sagt er, das ist das Beste. Wenn das das Beste ist, ich meine, wie können wir uns denn des Lebens freuen, genießen, glücklich sein? Und wie können wir als Christen dazu was sagen? Ist das nicht eher die Aufgabe von irgendwelcher pseudowissenschaftlicher Ratgeberliteratur? Ich glaube, wir als Christen sind relativ kompetente Ratgeber zu dem Thema, weil der christliche Glaube den ganzen Menschen sieht. Manchmal haben Christen in der Vergangenheit und auch heute noch und die Kirche, die haben oft die christliche Botschaft auf unsere Seele und das Leben im Jenseits reduziert. Aber das ist falsch. Der christliche Glaube, der sieht immer den ganzen Menschen als Ganzes. Und da gehört auch die Sehnsucht, die wir alle haben, dazu glücklich zu sein. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 10, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Darum geht's. Um ein Leben in Fülle, ein erfülltes Leben. Und dabei sage ich jetzt nicht, komm zu Gott, werd ein gläubiger Christ und dann wirst du Glück haben. Das ist nicht. Es gibt keine Garantie auf ein sorgenfreies Leben, auch nicht als Christ. Es gibt keine Garantie auf das Sechser im Lotto-Abo oder was auch immer. Aber, und da bin ich zutiefst von überzeugt, dass in der Bibel ist die größtmögliche Summe an Weisheit konzentriert vereinigt. Und deswegen ist es überhaupt nicht erstaunlich, dass die biblischen Aussagen sich fast eins zu eins mit den, also zu großen Teilen, mit den Ergebnissen der modernen Glücksforschung decken. Okay, genug der Vorrede, jetzt kommt sie, die Anleitung zum Glücklichsein. Und auf euren Handouts könnt ihr das immer so vervollständigen. Ich habe euch da so Anfangsbuchstaben drauf geschrieben, ihr dürft es dann ausfüllen, dann werdet ihr euch das wunderbar merken können und dadurch schon glücklich sein. Erster Punkt. Was ganz viele Menschen mit Glück verbinden, ist Geld. Da, wo ein G steht, dürft ihr jetzt ELD dahinter schreiben. Jede Woche versuchen buchstäblich Millionen von Menschen ihr Glück, indem sie ein paar Kreuze auf ein ranziges Blatt Papier machen. Und das machen sie, weil sie hoffen, nur einmal richtig Glück zu haben, um dann dauerhaft glücklich zu sein. Das Problem an der Geschichte, das ist ein doppeltes. Um einen Sechser im Lotto zu haben, müsste man durchschnittlich 200.000 Jahre jeden Tag Lotto spielen. Und das kriegen bloß die wenigsten hin. So, und wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass man vorher gewinnt, vor den 200.000 Jahren, dann wird man auch nicht glücklich. Glücksforscher haben Lottogewinner untersucht und begleitet und haben dabei festgestellt, dass da wird dann das Glücksempfinden gemessen, dass das Glücksempfinden direkt nach dem Lottogewinn deutlich gestiegen ist, aber schon ein halbes Jahr nach dem Gewinn war das Glücksempfinden wieder auf dem Level von vorher. So, und 5 Jahre danach hatten die Lottogewinner weniger Geld als vor dem Gewinn. Die Anzahl von den depressiven Menschen hat den Bevölkerungsdurchschnitt bei weitem überstiegen und sie hatten viel mehr gescheiterte Beziehungen als der Durchschnitt. Nicht nur Ehepartnerbeziehungen, sondern auch gebrochene Beziehungen mit Freunden im 5-Jahres-Bereich nach dem Lottogewinn. Man kann also sagen, das größte Glück eines Lottospielers ist, wenn er nicht gewinnt. Das, was man irgendwie weiß, aber doch gern anders hätte, nämlich das Geld nicht glücklich macht, sondern vielmehr eine Gefahr in sich birgt, nämlich mich unglücklich zu machen. Das ist Fakt. Vielleicht ist das der Grund, warum Jesus auch immer mal wieder vor Geld warnt. Und Geld sogar mal als Götzen bezeichnet, der mit Gott in Konkurrenz tritt. Weil so wie Gott der Erhalter und der Förderer des Lebens ist, so hat Geld das Potenzial, uns eine Illusion von einem erfüllten Leben zu vermitteln. Bis wir irgendwann aufwachen und merken, dass wir eigentlich relativ leer da rausgegangen sind. Okay, Geld macht nicht glücklich. Aber was dann? Man könnte sagen, es macht nicht glücklich, aber es erlaubt es einem auf komfortable Weise unglücklich zu bleiben. So, was macht dann glücklich, wenn Geld nicht glücklich macht? Es ist nicht das Gegenteil von Geld haben, also arm sein, sondern das Gegenteil von mehr Geld wollen. Und das Gegenteil davon ist Dankbarkeit. Da steht das D. Dankbarkeit in dem Sinn, dass ich Ja zu einer Situation sage, wie ich sie vorfinde. Und meine Definition für Dankbarkeit, das ist kein sporadisch auftretendes Gefühl, was mal kommt und mal geht, sondern ein bestimmter Blickwinkel auf mein Leben, eine Grundhaltung, mit der ich durchs Leben gehe. Man könnte sagen, das ist der oder das hängt mit dem Robinson Crusoe-Effekt zusammen. Als Robinson Crusoe auf diese einsame Insel verschlagen wurde, weil das Schiff untergegangen ist, da hat ihm ein Trick das Leben gerettet. Er hat von dem Schiff konnte er ein paar Sachen bergen, unter anderem Stift und Papier. Und er hat 2 Listen gemacht. Auf die eine hat er drüber geschrieben, gut, und auf die andere, schlecht. Und dann hat er aufgeschrieben, schlecht war, ich bin auf einer einsamen Insel ohne Hoffnung, jemals gerettet zu werden. Gut, ich bin noch am Leben und nicht ertrunken, wie alle meine anderen Kameraden. Schlecht, ich habe keine Kleidung, um mich gegen Kälte zu schützen.
gut. Ich lebe in einer heißen Zone, wo ich keine Kleider tragen könnte, selbst wenn ich welche hätte. Und so weiter und so fort. So, und dann hat er beschlossen, die unabänderlichen, die negativen Dinge, die er eh nicht verändern konnte, die aus seinem Gedächtnis zu streichen und sich auf die positiven zu konzentrieren. Und dann hat er das Fazit gezogen. Von nun an begann ich zu folgern, dass es mir möglich ist, mich in meiner verlassenen Lage glücklicher zu fühlen, als es vermutlich in irgendeinem anderen Zustand möglich gewesen wäre. Der hat Glück erlebt, gestrandet auf einer Insel. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein bisschen Selbstbeduppung, Selbstveräppelung, aber der Punkt ist, wenn ich mir das Positive in meinem Leben nicht immer wieder ganz bewusst vor Augen hole, dann stumpfe ich ab und werde gleichgültig. Und es ist dann auch völlig egal, wie viel ich besitze, wie viel Glück ich objektiv habe. Ich werde immer denken, dass es nicht genug ist, dass mir noch das und das fehlt, um wirklich glücklich zu sein. Vor allem, wenn der Nachbar das hat, was mir scheinbar zu meinem Glück fehlt. Der österreichische Dirigent Karl Böhm, der hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Glück ist ein Maßanzug. Und unglücklich sind meist die, die den Maßanzug eines anderen tragen wollen. Es funktioniert nicht. Ich habe mir vor 2 Jahren in Thailand im Urlaub, habe ich mir 2 Anzüge maßanfertigen lassen. Das hier ist einer davon und der passt mir. Euch nicht, weil er auf mich maßgefertigt ist und nicht auf euch, also meiner, Finger weg. So, und wir denken oft, ja, wenn ich das und das hätte, dann wäre ich glücklich. Oder beziehungsweise, wenn ich glücklich wäre, dann wäre ich dankbar. Wenn ich das und das hätte, dann würde es mir leicht fallen, dankbar zu sein. In der Glücksforschung ist es längst Konsens, dass umgekehrt ein Schuh draus wird. Die nämlich, die dankbar sind, die werden glücklich. Und am glücklichsten sind die Menschen, die ihren Dank auch äußern. Denn alle Empfindungen, die wir laut äußern, die vermehren sich. Ihr könnt das mal ausprobieren. Ihr regt euch mal mit irgendjemand zusammen über irgendwas oder irgendjemand so richtig auf und lästert mal eine halbe Stunde, ihr habt von mir jetzt die Erlaubnis, eine halbe Stunde euch richtig aufzuregen und Vollgas zu geben. Und eigentlich würde man ja denken, jetzt, wo man mal so richtig Dampf abgelassen hat, jetzt geht's einem besser. Gegenteil ist der Fall. Vielleicht sagt die Bibel deshalb, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes für euch. Seid dankbar, nicht für alle Dinge, aber in allen Dingen. Du wirst so nämlich besser durchs Leben kommen. Du wirst dich dann nicht aufreiben an den Dingen, die du sowieso nicht verändern kannst, sondern du wirst Gutes, Bewusster erleben. Und sag das Danke nicht nur still vor dich hin, sondern sag es der Person, die es betrifft. Und wenn du irgendwie religiös, gläubig, fromm bist, dann sag Gott Danke. Der Theologe Meister Eckhart, der hat gesagt, wäre das Wort Danke das einzige Gebet, das du je sprichst, so würde es genügen. Das war die erste Anleitung. Nicht Geld haben macht glücklich, sondern dankbar sein. Von daher vielleicht das als kleine Aufgabe für die Woche. Überleg dir mal jeden Abend 5 Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und schreib sie auf einen Zettel. Jeden Abend. Und am Ende der Woche nimmst du den Zettel raus und gehst diese 35 Dankbarpunkte durch. Und ich garantiere dir, du wirst in dieser Woche spürbar glücklicher sein. Der zweite Punkt, der lehnt am ersten an. Und ich habe ihn Dinge versus Beziehung genannt. Und auch wenn wir alle das hundertprozentig wissen, dass uns Dinge nicht dauerhaft glücklich machen, leben wir doch genauso, als ob sie das täten. Schaut euch mal euren Wochenkalender an. Und schaut mal, wie viel Zeit ihr mit Dingen verbringt. Und dazu zähle ich die Extraschichten, die ihr arbeitet, um euch Dinge leisten zu können, stundenlang vor viereckigen Dingern abends zu versumpfen, während man parallel auf rechteckigen Dingern mit angebissenen Äpfeln herumstreicht oder so. alles nichts Schlimmes, aber das wird uns nicht glücklich machen. Einer der führenden Glücksforscher, jetzt wird es schwierig, Csikszentmihalyi, ungefähr so, der hat 5 wichtige Faktoren für ein glückliches Leben herausgearbeitet. Und ganz vorne ist Nutella. Nein, Nutella gehört bloß für eine gute Predigtvorbereitung dazu. Nein, ganz vorne ist das Thema Besitz. Nein, Beziehung, nicht Besitz. Und Beziehungen sind deshalb so wichtig, weil wir kein stärkeres Bedürfnis in uns haben, als geliebt zu werden und zu lieben. Und nichts anderes setzt solche Glücksgefühle in uns frei, wie wenn Lieben und geliebt werden zusammenkommt. Und das gilt nicht nur für Ehen und Partnerschaften, sondern auch für die Beziehung zu unseren Freunden. Und klar, es ist eine Überforderung, wenn ich von einem anderen Menschen erwarte, dass er mich jetzt glücklich macht, bitteschön. Das ist eine Überforderung. Aber es ist erwiesen, es ist Fakt, dass das Umfeld, das ich mir wähle, das hat einen enormen Einfluss auf mich. Und meine Persönlichkeit wird dadurch geprägt und auch mein Glücksempfinden. Wenn ich mich mit glücklichen und zufriedenen Menschen umgebe, dann wird mich das auch glücklicher und zufriedener machen. Und wenn ich mich mit Dauernörglern und Pessimisten umgebe, dann wird das auf Dauer auch meine Laune runterziehen. In den Sprüchen heißt es ganz treffsicher: Wer sich zu Klugen gesellt, der wird klug. Und wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Das ist biblische Weisheit, bam, auf den Punkt gebracht. Ich saß vor 1,5 Wochen in einem Café, hatte irgendwie noch Luft zwischen 2 Terminen und war die Predigt am Vorbereiten. Und ich wollte eigentlich vorbereiten und ich konnte nicht anders als dieses Gespräch am Nachbartisch belauschen. Es war einfach zu interessant. Ich hätte es am liebsten mitgeschnitten. Da war eine Frau schätzungsweise um die 50 und ein Mann auch so ganz grob, 55 vielleicht. Sie haben sich noch gesiezt und ich hätte am liebsten, wäre im Laufe des Gesprächs aufgestanden am liebsten und sie hätte zu der Frau gesagt: Schießen Sie diesen Mann in den Wind. Der tut Ihnen nicht gut. Denn der Mann, der hat, das habe ich noch nie erlebt, der hat zu der Frau gesagt: Ja, also Sie haben ja ein wirklich attraktives Äußeres. Und die Frau so lächelt und dann sagt: Aber Sie haben ganz schön viele Falten. und die Frau sackt in ihrem Stuhl zusammen und sagt: Meinen Sie hier so und so? Ja, also nicht nur die Lachfalten, auch so. Ich dachte, ja, willst du unglücklich werden, höre diesem Mann noch 5 Minuten länger zu. Psychologen, die reden davon, dass unsere Persönlichkeit zu einem ganz großen Maß von den 7 Menschen geprägt ist, mit denen wir uns am meisten umgeben. So, Anleitung zum Glücklichsein. Schau nach, wie sind die Leute, mit denen du dich freiwillig umgibst, mit denen du freiwillig viel Zeit verbringst? Sind die glücklich oder unglücklich? Klar, manchmal kann man den Leuten nicht aus dem Weg gehen, Job und so weiter und so fort, aber ich überlege mir sehr genau, mit wem ich freiwillig Zeit verbringe. Und ich verbringe sie gern mit glücklichen Menschen, weil mich das auch glücklich macht. Kommt zum 3. Punkt. So, und alle, die sich jetzt freuen, denken: Ey, wow, der 3. Punkt bei einer Predigt, wir sind fast durch. Nein, wir sind noch nicht, die hat mehr Punkte. Der 3. Punkt, ich habe ihn genannt, problemlos versus Herausforderung. Man würde ja denken, die Menschen sind glücklich, die wenig Schwierigkeiten haben, bei denen immer alles glatt läuft. Der Dalai Lama hat auch im Glücksratgeber geschrieben, da stehen viele gute Sachen drin. Und sein Rat an einer Stelle ist, das ist ein gut buddhistischer Rat, er sagt: Willst du glücklich werden, dann musst du Leiden verhindern. Dann wirst du glücklich, wenn du Leiden verhinderst. In einer Studie von, ich glaube, es war die Harvard-Universität, wurde geschaut, wo auf unserer Erde die glücklichsten Menschen leben. Und wisst ihr was? Deutschland lag nicht auf Platz 1. Und wir lagen auch nicht auf 2, sondern wir lagen irgendwo jenseits der 40. Und die glücklichsten Menschen laut dieser Studie, die kamen aus Bangladesch, einem bettelarmen Land. Und das, was uns erstmal nicht so wirklich logisch erscheint, das macht Sinn. Der Göttinger Hirnforscher Gerald Hüther, der wird dazu sagen: Viele Menschen, Zitat, viele Menschen werden nicht glücklich, weil sie nicht genügend Probleme haben. Das liegt daran, dass Glück im Gehirn in der Region stattfindet, wo sich eine ausbreitende Unruhe und Erregung in Ruhe und Harmonie verwandelt. Bedeutet im Klartext, bewältigte Probleme machen glücklich. So, wie wird man glücklich, indem man sich künstlich Probleme schafft und die dann löst? Ist vielleicht ein bisschen mühsam, die andere Alternative wäre Herausforderung, die das Leben und diese Welt, in der wir leben, die an uns stellen, indem wir die engagiert angehen. Ich kann ein Buch sehr empfehlen, das ist von Klaus Douglas, das ist ein Pfarrer aus der Frankfurter Gegend, der hat ein Buch geschrieben, Glück ist jetzt, sehr schön zu lesen. Und er schreibt da drin, alle Mühe, die wir in sinnvolle Ziele investieren, verwandelt sich im Laufe der Zeit in Glück. Ich glaube, das ist der Grund, warum auch das Thema Religion und Glaube immer wieder in den Ergebnissen der Glücksforschung auftaucht. Weil zumindest die christliche Religion eine aktiv partizipierende ist. Eine, bei der man sich auch mal anstrengen muss. Weil man herausgefordert wird, an sinnvollen Zielen mitzuarbeiten. Das war der dritte Punkt. Nur wer Herausforderungen aktiv angeht und Probleme überwindet, der wird glücklich. Wer resigniert in der Ecke sitzen bleibt, wird nicht glücklich, sondern der bleibt resigniert in der Ecke sitzen. Und diese drei Punkte, Dankbarkeit, Beziehung und Herausforderung, die können wir jetzt angehen und uns irgendwie darum kümmern, um glücklich zu werden. Das Problem ist nur, das wird nicht funktionieren. Wenn ich diese Punkte als Mittel zum Zweck missbrauche, dann werde ich vielleicht hier und da mal einen kurzen Glücksmoment erleben. Aber ich werde nicht dauerhaft glücklich, wenn ich sie mache, um glücklich zu werden. Mal ganz abgesehen davon, dass meine Beziehungspartner das vermutlich nur mittelmäßig nett fänden, wenn sie herausbekämen, dass ich nur mit ihnen befreundet bin, weil ich eigentlich glücklich sein möchte, fänden sie vermutlich nicht ganz so gut. Wenn wir Dinge machen, um glücklich zu werden, dann werden wir rastlos von einer Aktion zur nächsten hatzen, von einer Beziehung zur nächsten laufen. Und Augustinus, der Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, der hat das so ausgedrückt. Unruhig, sagt er, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet bei dir, mein Gott. Vielleicht denken jetzt manche, ah ja, jetzt sind wir da, jetzt kommt so die fromme Antwort. Komm zu Gott, dann wirst du glücklich. Nee, die Antwort werde ich nicht bringen, weil sie nicht stimmt. Gott ist nicht unser Glücksgarant. Hat er nie behauptet. Will er auch nicht sein. Ich merke aber immer wieder, dass ich das in meinen Glauben irgendwie reinschleicht. Dass ich denke, wenn ich nett zu Gott bin und die Gebote befolge und so weiter und so fort, dann könnte er doch zumindest für eine Gehaltserhöhung oder irgendwie eine Beförderung oder was auch immer sorgen. So im Gegenzug. Das Problem ist, Gott ist nicht für Gehaltserhöhung zuständig, sondern das ist der Kassierer. Nein, das Problem ist, das funktioniert nicht. Gott ist so nicht. Gott lässt sich nicht für unser Glück missbrauchen. Es ist auch nicht sein Ziel für uns. Das ist nicht das höchste Ziel meines Lebens, glücklich sein. Paulus, der bringt das in Apostelgeschichte 17 auf den Punkt, was unser Ziel ist, zu was wir geschaffen sind. Da heißt es, wir sind geschaffen, die Menschen sind geschaffen, dass sie ihn suchen, dass sie Gott suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten, erfühlen, finden könnten. Denn er, Gott, ist jedem von uns ganz nah. Geschaffen, damit wir ihn ertasten, erfühlen können, weil er uns nah ist. Und das ist die biblische Übersetzung von dem, was Glücksforscher immer und immer wieder betonen. Nämlich, dass wir nur dann glücklich werden, wenn wir uns in etwas Größerem verlieren. Wenn wir uns an etwas Größeres hingeben, etwas, das mehr ist, als wir sind. Und das ist dieser vierte Punkt, Ich-Bezogenheit versus Hingabe. Überlegt mal, wann wart ihr das letzte Mal so richtig glücklich? Wann hattet ihr das letzte Mal so ein richtiges Glücksgefühl? Wann hast du das letzte Mal nicht bemerkt, wie plötzlich 2 Stunden rum waren? Und es hat sich angefühlt wie 2 Sekunden. Ich vermute, das war, als du dich in irgendwas Tollem verloren hast. Als es mal nicht um dich und deine Probleme und was auch immer ging, sondern um was anderes. Sei es um ein tolles Projekt, sei es ein tolles Gespräch, sei es ein guter Wein mit einem Freund, was auch immer. Wer sich ganz einer Sache etwas Größerem verschreibt, der wird dabei glücklich werden. So, und wenn das so ist, dann macht es Sinn, dass wir uns nicht nur in etwas Größerem verschreiben, sondern dass wir uns dem Größten verschreiben. Gott, in dieses Wissen, ich bin mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde im Reinen. Wir sitzen in einem Boot. Das macht glücklich. Jesus, der bringt das, finde ich, perfekt auf den Punkt. Er sagt in Matthäus 5, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zuteil werden. Dann wird euch alles andere zufallen. Jesus sagt hier, wenn du dich der Idee des Reiches Gottes verschreibst, dich diesem Gedanken einer erneuerten Welt hingibst und es nicht nur irgendwie gut findest, sondern danach trachtest, dich mit jeder Faser deines Körpers danach sehnst, ausstreckst, ein Teil dieser neuen Welt zu sein und dazu beiträgst, dass diese neue Welt Wirklichkeit wird. Eine Welt, die wahrhaft gerecht ist, wo es egal ist, auf welcher Seite der Erde, welcher Erdhalbkugel man geboren wurde. Wo es nicht meine Zukunft bestimmt, was für einen Bildungsgrad meine Vorfahren haben. Wo nicht Menschen verhungern, obwohl es mehr als genug zu essen gibt. Wo nicht Kinder flüchten müssen, weil sie sonst vergewaltigt oder als Kindersoldaten missbraucht werden. Von so einer Welt redet Jesus. Jesus sagt, wenn du danach trachtest, wenn du das willst und dem in die Realität verhilfst, dann wird dir alles andere zuteil werden. Auch das Glücklichsein, alles andere, das schließt Glücklichsein mit ein. Wer sich zu 100% für die Sache Gottes einsetzt, wer darin aufgeht, der wird, das verspreche ich euch, der wird ein glücklicher Mensch werden. Ganz egal, wie die Umstände auch sein mögen. Das wird nicht immer easy going sein. Das wird auch manchmal schwer werden und anstrengend und so weiter. Aber dieser Mensch, der das tut, der wird wissen, genau das Richtige zu tun. Mit dem Größten an seiner Seite. Und deswegen, das ist der Grund, warum Jesus die Bergpredigt mit diesem völlig widersinnigen, verrückt anmutenden Einstieg beginnen kann. Da sagt er, glücklich sind die Armen, ja? Glücklich sind die Trauernden, glücklich sind die, die Barmherzigkeit üben, die nicht auf ihr Recht pochen, glücklich sind die, die Frieden stiften, glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Nicht, weil das alles schön wäre, nicht, weil das alles einfach wäre, sondern weil Gott genau in diesen Situationen dabei ist. Deswegen, sagt Jesus, deswegen könnt ihr euch glücklich schätzen, deswegen könnt ihr euch freuen, weil er jetzt da ist. Und ihr auch die Hoffnung habt, dass er nach eurem Tod noch da ist für euch. Anleitung zum Glücklichsein. Das ist mit jeder Anleitung. Bis man es nicht ausprobiert, weiß man nicht, ob es funktioniert. Ich möchte euch einladen, das auszuprobieren. Jetzt gleich. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir Gott anbeten wollen. Eine Lobpreiszeit nennen wir das hier. Eine Zeit mit Musik. Und wenn du dir unsicher in Bezug auf Gott bist, vielleicht nutzt du diese Zeit und guckst mal, kann ich ihn erspüren. So wie Paulus es schreibt, schaut, ob ihr ihn nicht irgendwie erspüren, ertasten könnt. Vielleicht spürst du Gott in der nächsten Zeit. Vielleicht nutzt du die Zeit, um Danke zu sagen. Oder wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann verschreibst du dich ihm und seiner Sache. Und wenn du nicht genau weißt, wie und was, dann können wir das nachher auch gern gemeinsam tun. Ich bete gern mit euch. Gott segne euch. Und dazu muss ich euch nicht viel Glück wünschen. Und das möchte Gott tun, wenn wir uns auf ihn einlassen. Amen.